Als wir dort ankamen, wurden wir ohne Verzug in sein Büro geführt. Der junge Anwalt erhob sich zur Begrüßung. Er war unpersönlich und sachlich wie gewöhnlich. »Guten Morgen, Monsieur Poirot, was kann ich für Sie tun?« Ohne Wenn und Aber präsentierte ihm Poirot nix Schreiben. Er las es und überflog es nochmals in ziemlicher Verwirrung. »Ich bitte um Verzeihung, ich scheine irgendwie nicht zu verstehen.«
»Hat sich Mademoiselle Buckley nicht klar genug ausgedrückt?«
»In diesem Brief«, er klopfte mit seinem Fingernagel darauf, »bittet sie mich, Ihnen Ihr im letzten Februar verfasstes Testament, das bei mir in Verwahrung liegen soll, zu übergeben.«
»Ja, bitte, Monsieur.«
»Aber, mein lieber Herr, mir wurde nie ein Testament anvertraut.«
»Comment?«
»Soweit ich weiß, hat meine Cousine niemals ein Testament gemacht. Jedenfalls habe ich ganz sicher keines für sie aufgesetzt.«
»Soviel ich weiß, hat sie es selbst auf ein Blatt Papier geschrieben und mit der Post an Sie geschickt.«
Der Anwalt schüttelte den Kopf. »In diesem Fall kann ich nur sagen, ich habe es niemals erhalten.«
»Also wirklich, Mr. Weiss?«
»Ich habe nichts dergleichen erhalten, Monsieur Poirot.« Es entstand eine Pause. Dann erhob sich Poirot.
»Dann gibt es nichts mehr zu sagen, Mr. Weiss. Irgendetwas stimmt nicht.«
»Ganz sicher stimmt etwas nicht.« Mr. Weiss erhob sich ebenfalls.
»Guten Tag, Monsieur Weiss.«
»Guten Tag, Monsieur Poirot.« »So viel zu der Sache mit dem Testament«, bemerkte ich, als wir wieder auf der Straße waren.
»Précisément.«
»Glauben Sie, er lügt?«
»Schwer zu sagen. Er hat ein echtes Pokergesicht, unser Monsieur Weiss. Eines steht fest, er wird von seiner Position nicht abrücken. Er hat das Testament niemals erhalten, das ist und bleibt sein Standpunkt.«
»Aber Nick wird doch sicher eine Art Quittung für den Erhalt des Testaments haben.«
»Cette petite, sie kümmert sich doch um so etwas nicht. Sie schickte es ab, und damit hat sie es aus ihrem Gedächtnis gestrichen, voilà. Außerdem musste sie an diesem Tag ins Krankenhaus, um sich einer Blinddarmoperation zu unterziehen. Sie war wahrscheinlich ziemlich aufgeregt.«
»Nun, was sollen wir jetzt tun?«
»Parbleu, wir suchen Mr. Croft auf. Mal sehen, was er über die Sache noch weiß. Er scheint zum großen Teil der Drahtzieher gewesen zu sein.«
»Er hat davon in keiner Weise profitiert, gab ich zu bedenken.«
»Nein, wie sollte er auch? Er ist wahrscheinlich nur ein Wichtigtuer, ein Mensch, der sich gerne in die Angelegenheiten seiner Nachbarn einmischt.«
Das war allerdings auch meiner Ansicht nach typisch für Mr. Croft. Er war der freundliche Alleswisser, der in unserer Welt so viel Ärger verursacht. Wir trafen ihn in der Küche an, wie er sich in Hemdsärmeln über einen dampfenden Kochtopf beugte. Ein höchst würziger, angenehmer Duft erfüllte das ganze Häuschen. Er verließ ohne Bedauern seine Kocherei und war ganz eindeutig erpicht darauf, über den Mord zu sprechen.
»Eine halbe Sekunde«, sagte er. »Gehen Sie schon nach oben, Mutter wird dabei sein wollen. Das würde sie uns nie verzeihen, wenn wir uns hier unten unterhalten. Cui, Milli, zwei Freunde auf dem Weg nach oben.«
Mrs. Croft begrüßte uns aufs Wärmste und wollte sofort alle Neuigkeiten über Nick wissen. Ich mochte sie lieber als ihren Mann.
»Das arme, liebe Mädchen«, sagte sie mitfühlend, »in einem Sanatorium, sagen Sie, hatte einen völligen Zusammenbruch, würde mich jedenfalls nicht wundern. Eine schreckliche Sache, Monsieur Poirot, ganz schrecklich. Ein unschuldiges Mädchen einfach niedergeschossen. Man darf gar nicht darüber nachdenken. Nein, unmöglich, und wir befinden uns schließlich in keinem gesetzlosen Teil der Welt, sondern mitten im Herzen vom alten England. Ich konnte die ganze Nacht kein Auge zutun.«
»Es macht mich im Nachhinein ganz nervös, dass ich weg war und dich hier zurückgelassen habe, meine Gute«, ergänzte ihr Mann, der sein Jackett angezogen und sich zu uns gesellt hatte. »Der Gedanke, dass du gestern Abend hier alleine zu Hause warst, gefällt mir ganz und gar nicht, jagt mir eine Gänsehaut über den Rücken.«
»Du darfst mich nicht wieder allein lassen«, sagte Mrs. Croft, »jedenfalls nicht nach Einbruch der Dunkelheit. Und ich denke, ich möchte diesen Teil der Welt so schnell wie möglich verlassen. Es wird hier nie mehr so sein wie früher. Ich glaube kaum, dass die arme Nick Buckley es jemals wieder fertig bringt, in diesem Haus zu schlafen.«
Es war ein wenig schwierig, auf den Grund unseres Besuches zu sprechen zu kommen. Sowohl Mr. als auch Mrs. Croft redeten derart viel und waren überdies ausgesprochen begierig darauf, alles zu erfahren. Würde die Familie des armen toten Mädchens zur Beerdigung kommen? Wann würde sie stattfinden? Würde es eine Untersuchung geben? Was hielt die Polizei von der ganzen Sache? Hatte sie schon Hinweise? Stimmte es, dass gestern ein Mann in Plymouth verhaftet wurde? Dann, nachdem wir alle Fragen getreulich beantwortet hatten, bestanden sie darauf, uns zum Lunch einzuladen. Allein Poirots Notlüge, wir müssten eine Verabredung mit dem Chief Constable einhalten, rettete uns davor. Endlich entstand eine Pause und Poirot konnte die lang ersehnte Frage stellen.
»Ja, aber natürlich«, antwortete Mr. Croft. Er zog geistesabwesend an der Schnur des Rollos. »Ich erinnere mich genau. Wir waren erst ganz kurz hier. Ich erinnere mich. Blinddarm«, sagten die Ärzte. »Und wahrscheinlich alles andere als Blinddarm«, unterbrach Mrs. Croft. »Diese Ärzte, sie schneiden einen gerne auf. Jedenfalls war die Operation nicht unbedingt nötig. Sie hatte eine Magenverstimmung und noch so etwas Ähnliches. Sie haben sie durchleuchtet und meinten, der Blinddarm müsse raus. Und da war sie nun, das arme kleine Ding, auf dem Weg in eins dieser garstigen Krankenhäuser.«
»Ich habe sie einfach so gefragt«, fuhr Mr. Croft fort, »ob sie ein Testament gemacht hat. Eigentlich habe ich es mehr als Scherz gemeint.«
»Ach ja.«
»Aber sie hat es gleich an Ort und Stelle geschrieben, sprach davon, von der Post ein Formular zu besorgen. Davon habe ich ja abgeraten. Machen oft eine Menge Ärger, hat man mir erzählt. Jedenfalls ist ihr Cousin ja Anwalt. Er würde ihr ein richtiges Testament entwerfen, wenn sie erst wieder gesund aus der Klinik entlassen würde, was ich nicht im geringsten bezweifelte. Es handelte sich um eine reine Vorsichtsmaßnahme.«
»Wer waren die Zeugen?«
»Oh, Ellen und ihr Mann.«
»Und danach, was geschah dann damit?«
»Oh, wir haben es abgeschickt. An Weiß, den Anwalt, wissen Sie?«
»Sie wissen, dass es abgeschickt wurde?«
»Mein lieber Monsieur Poirot, ich habe es eigenhändig hier in diesen Kasten neben dem Tor gesteckt.«
»Wenn Monsieur Weiß nun aber behauptet, er habe es niemals bekommen...«
Croft starrte ihn ungläubig an.
»Sie meinen, es ist in der Post verloren gegangen? Aber das ist doch unmöglich.«
»Sie sind jedenfalls sicher, dass Sie es aufgegeben haben?«
»Ganz sicher«, bekräftigte Mr. Croft herzhaft. »Darauf schwöre ich jeden Eid.«
»Nun gut«, sagte Poirot. »Glücklicherweise spielt es keine Rolle. Mademoiselle wird so schnell nicht sterben.«
»Et voilà.« »Wer lügt jetzt?«, fragte Poirot, als wir außer Hörweite waren und uns auf dem Weg hinunter ins Hotel befanden.
»Monsieur Croft oder Monsieur Charles Weiss?« »Ich muss gestehen, ich sehe keinen Grund, warum Monsieur Croft lügen sollte. Das Testament zurückzuhalten bringt ihm doch keinen Vorteil, besonders wo er an seiner Entstehung maßgeblich beteiligt war. Nein, seine Aussage scheint eindeutig und stimmt genau mit dem überein, was uns Mademoiselle Nick erzählt hat. Aber dennoch, ja, dennoch bin ich froh, dass Monsieur Croft bei unserer Ankunft gerade am Erd beschäftigt war. So hat er nämlich einen hervorragenden Fingerabdruck seines fettigen Daumens und Zeigefingers auf der Zeitung hinterlassen, die auf dem Küchentisch ausgebreitet lag. Ich habe die Abdrücke unauffällig an mich gebracht. Wir schicken sie an unseren guten Freund Inspektor Jupp von Scotland Yard. Es besteht ja immerhin die Möglichkeit, dass er etwas herausfindet.« »Ja?« »Wissen Sie, Hastings, ich kann mir nicht helfen, aber unser liebenswürdiger Monsieur Croft ist einfach zu gut, um wahr zu sein.«
»Und nun«, fügte er hinzu, »le déjeuner, ich komme um vor Hunger.«